Wenn man sich das im Großen und Ganzen anschaut, sind etwa 25% weltweit aller Leberzirrhosefälle und aller Leberkrebsfälle von Hepatitis C-Virus verursacht. Das ist natürlich hochproblematisch.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo, willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 19. April 2026 in der Weststeiermark. Ich habe immer gedacht, ich mache mal eine Episode über Hepatitis C und das Hepatitis C-Virus, auch weil das vielleicht so ein bisschen gutes Ende hat, weil man mit dem Virus mittlerweile sehr gut umgehen kann. Wir haben ja schon über Hepatitis A und Hepatitis B und auch Hepatitis D gesprochen und Hepatitis C ist eben im Prinzip das dritte Virus im Bunde, das viele Leberentzündungen verursacht. Ich kämpfe, glaube ich, gerade übrigens selbst mit einem Virus, keine Ahnung, was das ist, über leichte Infektion der oberen Atemwege. Ich nehme mal an, es ist ein Rhinovirus oder so, irgendwas in die Richtung. Ungut, aber wird schon wieder weggehen. Gut, was wissen wir vom Hepatitis C-Virus? Das Hepatitis C-Virus ist ein Hepatizidvirus. Das ist verwandt mit Flaviviren, also mit dem FSME-Virus zum Beispiel, zumindest weitläufig, oder dem Dengue-Virus. Und weil sie mit diesen Viren verwandt ist, hat es auch eine ähnliche Genomstruktur. Es ist ein positiv-strengiges RNA-Virus. Positiv-strengig ist wichtig in dem Fall, weil das heißt, dass das Genom selbst infektiös sein kann. Und zu dem werden wir noch kommen. Das Genom ist etwa 9600 Basenpaare groß, also nicht besonders groß. Wenn wir uns das Viruspartikel anschauen, haben wir eben das Genom innen drinnen. Dann haben wir ein Kapsid, dann eine Lipidschicht. Und in dieser Lipidschicht sitzt das Spike-Protein, das Oberflächenprotein. Das ist zusammengesetzt aus E1 und E2. E deshalb, wenn man das auf Englisch Envelope nennt. Die Partikel sind so 55 bis 65 Nanometer im Durchmesser, also recht klein. Und vielleicht sollte man noch dazu sagen, das Genom kodiert natürlich auch für andere Proteine, die nicht ins Viruspartikel eingebaut werden, also nicht strukturelle Proteine. Und zu denen werden wir auch noch kommen, weil manche von denen wichtig sind für antivirale Medikamente. Hepatitis C-Virus hat eine relativ hohe Diversität. Da gibt es mittlerweile 7 Genotypen und unterschiedlichste Subgenotypen. Und das Virus kann sich auch relativ schnell verändern während der Infektion. Und über das werden wir auch noch sprechen. Das ist auch einer der Gründe, warum es chronische Infektionen verursachen kann. Wir sehen auch verwandte Viren in Fledermäusen, in Hunden, in Nagetieren und in Pferden. Aber die menschlichen Viren sind distinkt von denen, sind unterschiedlich. Also da kommt es nicht direkt zur Übertragung von diesen Tieren auf Menschen. Das ist mittlerweile wirklich ein menschliches Virus, das Hepatitis C-Virus. Wie gesagt, es verursacht chronische Infektionen und das ist das Problem. Und das kann diese chronischen Infektionen verursachen, weil es extrem gut dabei ist, dem Immunsystem zu entkommen. Einerseits mutiert es eben die Oberflächenproteine relativ stark. Da gibt es Regionen, die hypervariabel sind und deshalb kann das Virus einer Immunantwort, einer Antikörperantwort sehr gut entkommen. Andererseits hat es eine Struktur, das ähnlich diesen Fettpartikeln ist, die im menschlichen Körper vorkommen. Andererseits wendet es einen weiteren Trick an. Das Viruspartikel verhält sich ähnlich wie LDL oder HDL, das sind diese High-Density Lipoproteins oder Low-Density Lipoproteins, die in Menschen vorkommen. Und das kann dadurch mit Apolipoproteinen interagieren und das kann mit Apolipoproteinen dekoriert werden. Diese Apolipoproteine binden an Fett, die transportieren normalerweise Fett. Und das heißt, das Partikel kann sich im menschlichen Körper mit diesen Apolipoproteinen und Fett maskieren. Das heißt, das wird dann auch nicht vom Immunsystem erkannt. Und das ist natürlich ein ziemlich interessanter Mechanismus des Virus, um sich vor dem Immunsystem zu schützen. Und diese zwei Mechanismen, einerseits, dass es sich versteckt, andererseits, dass es sich stark verändert, führen eben dazu, dass es chronische Infektionen verursachen kann. Das Virus infiziert vor allem Leberzellen, also Hepatozyten, aber auch Immunzellen im Blut. Und was interessant ist, und das ist ähnlich wie eben bei den Flaviviren, während der Infektion wird die Zelle umgebaut und da werden kleine Virusfabriken errichtet sozusagen. Die nennt man membranous webs, quasi Membrannetze in der Zelle. Und das ist im Prinzip ein Umbau von Strukturen, die Lipidmembranen haben in der Zelle, die eh schon vorhanden sind, und das Virus baut die einfach um die dann besser nutzen zu können, um weitere Virusproteine ins Genom herstellen zu können. Andererseits versteckt es sich damit auch vor dem angeborenen Immunsystem der Zelle. Also noch ein Mechanismus, mit dem es das Virus schafft, das Immunsystem zu umgehen. Ein bisschen was zur Geschichte. Man nimmt an, wenn man sich das phylogenetisch, also von den Stammbäumen her ansieht, dass sich die Genotypen vor ein paar hundert bis etwa vor 1400 Jahren getrennt haben. Es kommt auf den Genotyp drauf an. Die Annahme ist, dass das Virus so in etwa schon 3000 Jahre in Menschen zirkuliert. Irgendwann ist das wahrscheinlich mal von einem Tier auf Menschen übergesprungen. Zirkuliert eben, wie gesagt, schon lange in Menschen. Eine Annahme ist, dass das ursprünglich aus Südostasien kommt, aber ich glaube, auch Afrika ist eine Hypothese, und von welchem Tier das auf Menschen übergesprungen ist, ist unbekannt. Das lässt sich nicht mehr ermitteln. Das Virus wurde aber erst sehr spät identifiziert. Man wusste schon in den 1970er Jahren, dass es Hepatitis, also Leberentzündungen gibt, die eben nicht von Hepatitis A und nicht von Hepatitis B Viren verursacht werden. Man hat gesehen, dass ganz viele oder fast die meisten der Hepatitis-Fälle, die mit Bluttransfusionen assoziiert waren, eben nicht A- und nicht B-Hepatitis waren. Und man nannte das Non-A, Non-B-Hepatitis, eben weil es nicht A und B war. Man hat dann natürlich versucht herauszufinden, welches Pathogen, welches Virus diese Nicht-A-, Nicht-B-Hepatitis-Fälle verursacht. Und man hat es dann 1987 geschafft, das Genom zu identifizieren. Das hat man herausklonieren können aus dem Serum, aus dem Blut von jemand, der eben eine solche Infektion hatte. Und man hat dann 1988 auch gesehen, dass das Genom, dass man da eben aus einem Patienten rausbekommen hat, in Leuten vorkommt, die eine Nicht-A-, Nicht-B-Hepatitis haben. Das ist dann 1989 publiziert worden. Das sind zwei Papers in Science rausgekommen, also hochrangiges Journal und natürlich wichtige Publikationen. Einerseits ist das Genom publiziert worden, andererseits eine Methode zur Detektion. Und das war auch sehr wichtig, weil bis zu dem Zeitpunkt hat man da nichts machen können. Man hat Blutkonserven nicht screenen können, weil man ja nicht wusste, welches Virus eben diese Infektion verursacht. Aber das hat es dann ermöglicht, eben ein Screening-Verfahren zu etablieren, um Blutkonserven, aber auch Leute, die Organe spenden, zu screenen, um eben diese Infektionen zu verhindern. Und das war Arbeit, die an den National Institutes of Health in den USA durchgeführt wurde, in Kollaboration mit der Pharmafirma Chiron. Die Hauptbeteiligten hier waren da Harvey J. Alter, eben an der NIH, und der Michael Houghton von Chiron. Und was interessant ist, was die Geschichte betrifft, der Kaiser Hirohito in Japan hat zu der Zeit, glaube ich, Krebs gehabt, hat auf jeden Fall sehr oft Bluttransfusionen benötigt, und das Screening-Verfahren wurde dort dann eben auch angewandt, damit der sichere Blutkonserven bekommen kann. 1997 hat man es dann geschafft, Tiere mit dem Virus zu infizieren. Man konnte das Virus nicht einfach so kultivieren. Das war sehr schwierig, das ist nach wie vor nicht so einfach bei Hepatitis C. Aber weil das eben ein positiv strenges RNA-Virus ist, ist das Genom infektiös. Und 1977 hat der Charlie Rice es geschafft, Schimpansen zu infizieren. Denen ist das Genom, gereinigtes Genom, in die Leber injiziert worden, und die haben daraufhin eine Hepatitis C-Infektion bekommen. Und das war natürlich auch wichtig, dass man das zeigen konnte. Übrigens, Schimpansen sind die einzigen Tiere, die man als Modell verwenden kann für Hepatitis C. Also Mäuse zum Beispiel oder auch andere Affenarten, sind dazu nicht geeignet. Und das hat auch zu Problemen geführt, weil es natürlich sehr unethisch ist, Experimente in Schimpansen durchzuführen. Also das wird mittlerweile überhaupt nicht mehr gemacht. Und das war natürlich auch einer der Gründe, warum die Forschung da nicht so schnell vorangegangen ist, weil man eben kein kleines Tiermodell hatte wie ein Mausmodell. Auf jeden Fall hat der Charlie Rice das damals geschafft, eben 1997. 1999 hat der Ralf Bartenschlager, glaube ich in Heidelberg, es dann geschafft, ein Mini-Replikationssystem zu etablieren. Der hat es eben geschafft, das Virusgenom in Zellen zu replizieren. Da geht es nicht um eine Infektion, wo Viruspartikel entstehen und die dann von einer Zelle auf die andere springen, sondern da sieht man einfach, wie die Virusreplikation in der Zelle funktioniert. Und das ist auch sehr wichtig, weil wenn man sowas hat, kann man zumindest mal schauen, ob man Substanzen findet, die das inhibieren können. Und Charlie Rice und Ralf Bartenschlager haben dann auch den Lasker Award bekommen für die Arbeit an diesen Infektionsmodellen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, es gab übrigens einen ziemlichen Patentstreit darüber, wer das Patent besitzt zur Screening-Methode von Hepatitis C. Also das ist vielleicht auch noch interessant. Es wurde damals patentiert von Chiron und da gab es ein Hin und Her, wem das jetzt gehört und wer das wirklich erfunden hat. 2005 ist dann das erste Mal wirklich infektiöses Virus in der Zellkultur hergestellt worden. Da war auch der Ralf Bartenschlager mit dabei. Ich glaube, es war in Kollaboration mit einer japanischen Arbeitsgruppe. Und es ist mittlerweile möglich, Hepatitis C in der Zellkultur wachsen zu lassen. Also aber nach wie vor schwierig. Das ist wirklich ein Virus, das sich nicht gerne kultivieren lässt. Und 2020 gab es dann den Nobelpreis für die Entdeckung von Hepatitis C. Und zwar für den Charlie Rice, den Harvey J. Alter und den Michael Houghton. Also sehr verdienter Nobelpreis, super Arbeit. Und die Arbeit von den dreien und vom Ralf Bartenschlager haben sie mir ermöglicht, dass man wirklich antivirale Medikamente entwickeln konnte gegen Hepatitis C. Und dazu kommen wir noch. So, was wissen wir jetzt über die Erkrankung? Wie steckt man sich an? Oft über Blut, über Nadeln, die nicht desinfiziert worden sind, Blutkonserven. Man kann sich auch über Organtransplantationen anstecken. Tattoos können ein Problem sein, wenn die Nadeln nicht desinfiziert worden sind. Und eben intravenöser Drogenkonsum, wenn Nadeln geteilt werden. Ganz selten kommt es auch zur Ansteckung über Sex und von der Mutter zum Kind, Mutter zum Baby bei der Geburt. Das ist aber relativ selten. Die Inkubationszeit ist normalerweise so 4 bis 12 Wochen und dann kann es zu einer akuten Infektion kommen. Es kann, es muss aber nicht. Das sind so 20-30% der Infizierten, die eben eine akute Infektion haben. Und die Symptome hier sind Müdigkeit, Erbrechen, Übelkeit, Fieber, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Gewichtsverlust, weil die Leute eben wenig Hunger haben. Es kann auch zu Gelbsucht kommen, also im Prinzip Gelbfärbung der Augäpfel zum Beispiel, Gelbfärbung der Haut, zeitgleich zum dunklen Urin und zum hellen Stuhl. Der Grund dafür ist, dass im Hämoglobin normalerweise zu Bilirubin abgebaut wird und Bilirubin wird dann ausgeschieden. Der Abbau passiert über die Leber, zumindest teilweise. Und wenn das nicht mehr passieren kann, dann reichert sich das im Blut an und das eben führt zu dieser Gelbfärbung, beziehungsweise es wird dann über die Nieren ausgeschieden, deswegen dunkler Urin. Ja, und was wichtig ist zu wissen, bei etwa 30% der akuten Infektionen eliminiert das Immunsystem das Virus. Das heißt, man hat nur die akute Infektion und man hat keine chronische Infektion danach. Und das ist natürlich super, wenn das passiert. Passiert leider nicht bei allen. Und grundsätzlich ist es so, dass das öfter bei Frauen und öfter bei jungen Personen passiert. Also wenn wir ein starkes Immunsystem haben, Frauen haben meistens ein aktiveres Immunsystem als Männer und junge Leute haben ein aktiveres Immunsystem, dann kann das schon sein, dass das Immunsystem das Virus eliminiert und damit ist die Geschichte vorbei. Leider ist das nicht beim Großteil der Fälle so. 70% der Infektionen werden zu einer chronischen Infektion. Da hat man am Anfang mal minimal bis gar keine Probleme oder Symptome die ersten Jahrzehnte. Vielleicht gibt es leichte Symptome, mehr Müdigkeit, leichte Konzentrations- und Wahrnehmungsstörungen. Die Leberwerte sind da oft normal, weil es eben noch wenig Schädigung der Leber gibt. Aber das Problem ist eben, dass das Virus weiter wächst. Das heißt, das ist konstant da, das entkommt konstant im Immunsystem, das infiziert konstant Leberzellen und das Immunsystem kann es nicht eliminieren. Und das hat natürlich, wenn das lang so geht, Konsequenzen. In etwa 10-30% der Infizierten kommt es nach 30 Jahren zur Leberzirrhose. Aber es ist jetzt eine Leberzirrhose. Als Kind haben wir immer Scherze darüber gemacht. Leberzirrhose, Zierhose, hahaha. Ziemlich blöd, ich weiß. Aber Leberzirrhose ist im Prinzip Vernarbung der Leber. Also dieses Virus repliziert da dauernd. Das stellt natürlich Schaden an und zwar konstant. Und der Körper versucht das zu reparieren. Und dann kommt es zu einer Vernarbung. Und dieses Narbengewebe ist aber nicht besonders funktionell, verglichen mit dem ursprünglichen Lebergewebe. Und die Leber wird dann irgendwann funktionsunfähig und wird eben stark geschädigt. Und es gibt ein paar Risikofaktoren, bei welchen Leuten das eher passiert. Wenn man zeitgleich eine HIV-Infektion hat, ist das ein Risikofaktor. Eine Hepatitis B-Infektion ist ein Risikofaktor dafür, dass man dann Leberzirrhose bekommt. Einfach nur Geschlecht ist ein weiterer Faktor. Bei Männern passiert das deutlich häufiger als bei Frauen und Alkoholkonsum ist auch schlecht. Also wenn man Alkohol konsumiert, vor allem wenn man viel Alkohol konsumiert, kann das Risiko fünffach höher sein, dass man eben eine Leberzirrhose entwickelt aufgrund einer Hepatitis C-Infektion. Und das kann dann natürlich zu allen möglichen Symptomen führen, wenn die Leber nicht mehr funktioniert. Einerseits Gelbsucht, andererseits kann es auch zu psychischen Problemen kommen. Also das ist mittlerweile schon recht gut beschrieben, dass Hepatitis C-Infektionen, vor allem im fortgeschrittenen Stadium, psychische Probleme auslösen können. Es kommt auch öfter zur Entzündung von Blutgefäßen im ganzen Körper. Das kann zu Nierenproblemen führen, Herzprobleme sind beschrieben. Also da gibt es einige Komplikationen. Aber das größte Problem hier ist, dass wenn man Leberzirrhose hat, ist die Chance, dass man Leberkrebs, ein Leberkarzinom bekommt, etwa 1-3% pro Jahr. Das heißt, das akkumuliert über Zeit die Chance und das ist natürlich hochproblematisch. Wenn man sich das im Großen und Ganzen anschaut, sind etwa 25% weltweit aller Leberzirrhosefälle und aller Leberkrebsfälle von Hepatitis C-Virus verursacht. Man sollte auch noch dazu sagen, dass wenn man Zirrhose hat, auch das Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs raufgeht. Also wirklich ein großes Problem, wenn man diese Infektion hat, vor allem wenn man dann wirklich Leberzirrhose entwickelt, kann das sehr, sehr viele Auswirkungen haben und große Probleme bereiten und natürlich durch den Krebs zum Tod führen. Wie schaut es da weltweit aus? Weltweit gibt es etwa 50 Millionen chronische Infektionen, etwa 1 Million Neuinfizierte kommen pro Jahr dazu und das Ganze führt zu etwa 250.000 Toten, eben durch die Auswirkungen der Infektion, entweder eben wegen Leberzirrhose oder eben auch wegen Leberkrebs. Die Infektionsraten sind von Land zu Land verschieden. In Europa haben wir so zwischen 0,15 und 3,3% Prävalenz. In den USA sind es etwa 2%, aber es gibt auch Länder, wo das recht hoch ist. Pakistan hat 4,8%. In China sind es 3,2%, die infiziert sind. Und in Ägypten war das ganz drastisch. Die hatten 2011 22% Infektionsrate. Und die haben das aber bis 2021 auf 2% runtergebracht. Und darüber werden wir auch noch sprechen, wie man das machen kann. Das Problem, das die in Ägypten hatten, war, dass da in den 1970er Jahren eine Kampagne gab, um Bilharziose auszurotten bzw. zu bekämpfen. Das ist eine ziemlich grausige Wurmerkrankung mit einer Schnecke als Zwischenwirt, die in Ägypten sehr verbreitet war. Und da hat man leider Nadeln verwendet, die da nicht richtig sterilisiert wurden. Und dadurch kam es zu einer sehr weiten Ausbreitung von Hepatitis C. Aber die konnten das eben durch Screening und auch durch Behandlung unter Kontrolle bringen. Und das bringt uns jetzt zur Behandlung und ich glaube, das ist die positive Geschichte hier. Am Anfang hat man versucht, Leute mit Interferon zu behandeln, also wirklich das angeborene Immunsystem aufzuheizen, damit das Virus eliminiert wird. Und man hat auch Ribavirin verwendet, um die Replikation zu unterbinden. Das hat teilweise funktioniert, war nicht besonders effizient und hatte sehr viele Nebenwirkungen. Gerade wenn man Interferon gibt, kann das drastische Nebenwirkungen haben und die Leute sprechen zwar auf die Therapie teilweise an, aber durch die Nebenwirkungen ist das nicht besonders beliebt. Ab 2013 sind dann virusspezifische Medikamente zugelassen worden, die eben auf nicht strukturelle Proteine abzielen. Ich habe früher gesagt, das Virus kodiert eben für strukturelle Proteine, die ins Viruspartikel eingebaut werden, aber natürlich auch für einige andere Proteine, unter anderem für eine Polymerase, für Proteasen, die eben zur Proteinscheren die Polyproteine des Virus zerschneiden, damit das replizieren kann. Und mittlerweile haben wir eben Medikamente, die einerseits Protease-Inhibitoren sind und das Protein NS3-4A angreifen. Andererseits haben wir Medikamente, die das Protein NS5A inhibieren. Und dann haben wir noch Medikamente, die das Protein NS5B inhibieren, das ist die Polymerase. Und man hat es jetzt tatsächlich geschafft, dass man entweder, wenn man eines oder eine Kombination dieser Medikamente gibt, dass man Hepatitis C wirklich effizient heilen kann. Das heißt, man wird das Virus wirklich wieder los, auch nach 30 Jahren. Und die Rate dieser Heilungen nach der Behandlung ist relativ gut. Also wir sprechen hier von 95% Heilungschance. Und das Ganze ist im Prinzip 8 bis 12 Wochen medikamentöse Behandlung. Und danach ist das Virus im Normalfall weg. Das ist natürlich gut, wenn das Virus weg ist, aber es kommt darauf an, wann man anfängt, diese Therapie zu geben. Wenn schon großer Leberschaden da ist, hat das natürlich weniger positive Auswirkungen, als wenn man das früh gibt, bevor es zum Leberschaden kommt. Also deswegen ist es auch wichtig, dass man screent, dass man herausfindet, ob man Hepatitis C positiv ist oder nicht. Und wenn man positiv ist und noch keine Symptome hat, kann man behandelt werden und dann kann man das Virus loswerden. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass das früh gemacht wird. Aber wie gesagt, sehr positive Geschichte. In Ägypten wird das weitläufig angewandt mittlerweile. Und mit dem kann man eben wirklich viel von dem Schaden begrenzen, den eine Hepatitis C-Virusinfektion verursacht. Gut, und ganz zum Schluss vielleicht noch eine interessante Geschichte, wo Wissenschaft verwendet wurde, um ein Verbrechen aufzuklären. Und zwar ist es die Geschichte von Juan Maese. Das war ein spanischer Anästhesist. Und der hat zwischen 1988 und 1997 zumindest 275 Personen mit Hepatitis C infiziert. Wie ist das jetzt gegangen? Er ist Anästhesist, der verabreicht unter anderem Opiate und der hat da Opiatabhängigkeit entwickelt und der hat im Prinzip, bevor er Patienten die Opiate verabreicht hat, immer ein bisschen was abgezweigt und er sich selbst verabreicht. Und er wusste nicht, dass er Hepatitis C hat und hat sich gedacht, er ist gescheit, er gibt zuerst sich was von der Dosis und den Rest dann den Patienten, da kann er sich nicht anstecken. Das Problem war eben, dass er schon angesteckt war und dann eben all diese Patienten infiziert hat. Das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte und irgendwann ist das dann aufgefallen, dass da Cluster gab von Hepatitis C-Infektionen, die alle mit dem Krankenhaus und alle, mit dem er gearbeitet hat, im Prinzip assoziiert waren. Und dann hat man angefangen, das zu untersuchen und ist ihm auch draufgekommen. Und einer der Beweise, der vor Gericht vorgebracht wurde, ist eben die phylogenetische Analyse der Hepatitis C-Viren oder Virusgenome von den Patienten, die angesteckt wurden, und seinem Hepatitis C-Virusgenom und der Sequenz. Und da hat man immer phylogenetische Analyse gemacht und konnte zeigen, dass die Viren, die diese Patienten hatten, tatsächlich vom Virus abstammen, mit dem er sich infiziert hatte. Und das ist wirklich vor Gericht als Beweis verwendet worden. Der ist dann zu 1933 Jahren Gefängnis verurteilt worden in Spanien. Man kann ihn zwar zu so lang Gefängnis verurteilen anscheinend in Spanien, aber die Höchstgefängnisstrafe ist 20 Jahre. Und soweit ich weiß, ist er 2007 verurteilt worden, ist aber dann frühzeitig entlassen worden aus gesundheitlichen Gründen und ist mittlerweile auch verstorben. Aber das ist immer eine interessante Geschichte, weil hier wissenschaftliche Analyse, phylogenetische Analyse, basierend auf Evolution, eben vor Gericht verwendet wurde als Beweis. Ja, und das war's für heute zum Hepatitis C-Virus. Ein Virus, das sehr viel Schaden angerichtet hat, nach wie vor sehr viel Schaden anrichtet, das recht spät entdeckt wurde und gegen das man aber wirklich schon mittlerweile sehr gute Gegenmittel hat. Was ich nicht erwähnt habe, man hat natürlich auch versucht, Impfstoffe gegen das Virus zu entwickeln. Das hat bis jetzt nicht geklappt und wahrscheinlich deshalb, weil sich das Virus eben sehr schnell verändert und sich vor dem Immunsystem versteckt. Allerdings ist das nicht so ein großes Problem mehr, weil man eben sehr gute antivirale Medikamente hat, mit denen man die Infektion heilen kann. Ja, Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen, Kommentare gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, geht das auch sehr gut über Steady. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.